Das ist Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Mein heutiger Gast ist Martin Mohr. Martin ist Doktorand an der Medizinischen Universität in Wien. Gemeinsam mit Martin haben wir über ein europaweites Netzwerk gesprochen aus Forscherinnen und Forschern und was dieses Netzwerk für Martin bedeutet und wie er seinen Weg in diesem Netzwerk gefunden hat. Wir sprechen aber auch über sein Forschungsthema. Er ist im Bereich Kunstherzen und Herzunterstützungssystemen sehr aktiv, arbeitet hier an Lösungen, die das Leben und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten mit diesen sehr komplexen Implantaten optimieren soll und verbessern soll. Und was das alles mit Bienen zu tun hat, das erfahrt ihr in dem folgenden Podcast. Ja, Martin, es ist mir eine große Freude, dass wir beide heute hier zusammenfinden und vor allem, dass ich auch irgendwie die Ehre habe oder das Glück habe, dass wir die erste Folge für diese Podcast-Reihe aufnehmen. Wir haben ja heute ein auf jeden Fall interessantes Programm. Wir werden nicht nur über dich als Person, als Forscher sprechen, über deinen Standort, wo du forschst, sondern vor allem auch über ein Netzwerk, was europaweit im Bereich der Medizintechnik tätig ist. Und vielleicht fangen wir damit jetzt einfach auch tatsächlich an. Mich würde mal interessieren, wie du in diese Berührungspunkte Netzwerkcharakter gekommen bist, wie du dazu gekommen bist, was du gerade machst und vor allem, was das auch für ein Netzwerk ist. Also vielleicht fangen wir damit an.
Ja, danke erstmal für die Einladung und für die große Ehre, dass ich da als erstes Versuchskaninchen antreten darf. Zur ersten Frage gleich mal die Junge Sau, also die Young European Society of Artificial Organs, ist eine Gemeinschaft von jungen Wissenschaftlern im Feld von den künstlichen Organen. Ja, vielleicht wie ich dazu gekommen bin, war über dich nämlich. Das heißt, es gibt Konferenzen einmal im Jahr von der European Society for Artificial Organs. Und vor mir war ja niemand anders als du, der Coordinator. Also es gibt zur Struktur, es gibt diese Coordinator, die Aktivitäten, die nicht nur die jährlichen Meetings beinhalten, sondern auch diverse andere, aber die das Ganze koordinieren, und diesem Coordinator unterstellt ist dann noch ein Team von ausführenden anderen, das sogenannte Core-Team. Auf jeden Fall bin ich da zu einer Konferenz mal hingekommen. Und das ist so ein bisschen ein Anhang an die Haupt-ESAU, also an die Hauptkonferenz. Und wenn man da so ein kleiner, frischer PhD-Student ist, wie ich der war, dann freut man sich da schon mal ziemlich, dass es sowas gibt, wo einfach andere junge Forscher vor einer großen Konferenz zusammenkommen und sich mal ein bisschen austauschen und auch ein bisschen die jüngeren Frischlinge ein bisschen einstimmen drauf, was da so passieren wird und passieren kann. Ich glaube, das war in Warschau, glaube ich. Also in Warschau war eine Konferenz. Da warst du noch zusammen mit Alessandra Coordinator, und es war ein super gelungenes Event. Und ihr habt mich gleich eingeteilt auch als Chair für irgendwas, wo ich, glaube ich, noch nicht mal wirklich meinen ersten Talk gehabt habe. Da haben wir gedacht, naja, dann werde ich jetzt wohl rausfinden, wie man ein Chair ist. Und das ist eine gute Möglichkeit, bei so einer Young ESAU das zu machen und nicht bei der Haupt-ESAU dann irgendwann. Ja, so bin ich in das Ganze reingekommen und habe das gleich voll super gefunden, dass man in einem Feld, das eigentlich europaweit relativ klein ist, ist jetzt natürlich auch subjektiv, was klein bedeutet, aber nicht mehr als 100 Leute bei den Jungen bei dieser Konferenz. Man hat recht schnell einen Überblick, wer da alles dabei ist. Und wenn man jetzt nur auf lokaler Ebene bleiben würde, dann ist man vielleicht ein bisschen isolierter. Also diese Young ESAU, auch die ESAU, bringt eben Forscher aus ganz Europa, die in diesem kleinen Feld arbeiten, zusammen und ermöglicht so in erster Linie mal einen Austausch, aber in weiterer Folge dann auch Kollaborationen. Ja, was mir bei der Young ESAU dann so gefallen hat, war irgendwie dieser informelle Spirit von dem Ganzen, wo man halt einfach merkt, okay, man ist jetzt zwar in diesem Feld, wo man gerade am Anfang von seiner Forscherkarriere sich denkt, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Und dann kommt man eben dazu, dass dort viele andere junge Forscher sind, die alle sagen, so, ich bin da jetzt auch in diesem Feld und habe keine Ahnung, was ich mache. Und jetzt versuchen wir das mal gemeinsam rauszufinden, was wir da machen. Das war irgendwie sehr, man fühlt sich da sehr geborgen, sage ich mal, oder einfach nicht mehr so isoliert und alleine. Und ich glaube, bei meiner ersten Young SAO habe ich auch gleich einen Vortrag gehalten, weil gerade am Anfang vom PhD mir das ein bisschen ein Anliegen war. Es ist auch jetzt viel mehr noch in den Medien, wo es halt ein bisschen um so Mental Health Sachen gegangen ist. Also wie es einfach ist, als Jungspund da konfrontiert zu werden mit Themen, die einfach noch nie jemand gelöst hat. Und man ist gewohnt aus der Uni, dass man jetzt Beispiele bekommt und diese Beispiele haben eine Lösung. Und jetzt kriegst du ein Projekt und das hat keine Lösung. Und du setzt dich mal dorthin und du überlegst und dir fällt nichts ein. Und dann fragst du deinen Professor, weil das hast du früher auch gemacht und du nicht weiter gewusst hast. Und der sagt, das ist jetzt wohl dein Job, das rauszufinden. Und eben diese Erfahrung, auch das ein bisschen zu teilen mit anderen jungen Forschern und einfach zu sehen, ja, das ist nicht, weil ich ein Vollidiot bin, dass ich das nicht sofort verstehe, sondern das ist halt einfach so. Und ein großer Teil von seiner Forscherreise ist halt einfach damit umgehen zu lernen, dass man jetzt einfach nicht mehr so der Tollste ist, der alles sofort weiß, sondern dass man halt jetzt, ja, jetzt steht man halt mal an für längere Zeit. Diese Gesellschaft oder diese Gemeinschaft einfach, die man dann spürt, dass man diese gemeinsame Lebenserfahrung einfach macht. Natürlich das Fachliche ist dann auch etwas, was man gemein hat, wobei bei der Young SAO sind auch fachlich, die sind sehr weit gestreut. Also primär muss ich sagen, was wirklich diese Experience als junger Forscher mal da reingeworfen zu werden, diese einfach zu teilen mit anderen jungen Forschern. Das hat mich da sehr, ja, hat mich sehr, sehr glücklich gestimmt, dass es dort gibt und hat mich sehr, sehr inspiriert auch, dass ich da selber irgendwie aktiv werden will und das irgendwie aufrechterhalten will und das weitertreiben will. Und diese Gemeinschaft irgendwie für die da zu sein, weil die lebt halt von Freiwilligen, wie du sehr gut weißt, Marc. Es ist jetzt schon ein bisschen extra Arbeit, die man neben dem PhD noch macht. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall wert ist und dass viele junge Forscher, die eben dazu kommen, das sicher genauso wie ich dann zu schätzen wissen.
Warte, das war eine ganz fantastische Antwort eigentlich sogar. Ich muss Sie an einer Stelle minimal korrigieren, weil die Konferenz in Warschau, die war noch nicht so ganz auf meiner Kappe, sondern wir beide haben im engen Schulterschluss Wien gemeinsam bestritten. Aber wir haben uns in Warschau, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und das war dann für dich im Prinzip auch der Startpunkt, wo du, glaube ich, gesagt hast, du willst dich einbringen. Und das ziehst du ja jetzt im Prinzip seitdem, das war 2016, also seit 5 Jahren, wie du so schön gesagt hast, wendest du Zeit auf und auch jedes Jahr im Endeffekt, man muss das ja vielleicht mal einordnen, die ist ja nicht jedes Jahr im gleichen Land, in dem Sinn diese Konferenz. Das heißt, du versuchst über Ländergrenzen eine mehrtägige Konferenz dann auch am Laufen zu halten. Das ist ja durchaus auch ein gewisser Aufwand. Kannst du abschätzen, wie das so auch deine vielleicht Forscherkarriere auf der einen Seite hemmt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch befördert, weil du sagst, es ist sehr viel Austausch auf verschiedensten Ebenen da?
Muss ich überlegen, wie ich das jetzt für mich selber auch in meinem Leben frame. Also fangen wir mit den, sag ich mal, negativen Sachen an, wobei es nicht wirklich negativ ist, eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber jetzt rein zeitlich betrachtet ist es ein zusätzlicher Aufwand. Und gerade in den letzten 2 Jahren aufgrund von Corona hat es eben diesen lokalen Austausch nicht gegeben. Und das heißt, wir haben dann wirklich, also letztes Jahr war es überhaupt so, dass es auch keine Haupt-SAO gegeben hat. Und da haben eben das Core-Team, Ben und ich, ziemlich viel Zeit reingesteckt, ein Online-Event zu organisieren. Das waren schon einige Netto-Wochen, die da reingegangen sind, die natürlich auch in die Forschung gehen hätten können. Andererseits muss ich sagen, bei mir ist es eh so, dass ich, mein Professor hat mich mal genannt, ich bin eine Biene, die gern von Blume zu Blume fliegt. Also wenn ich zu lange auf einem Thema sitzen bleibe, dann kommt da eh nichts mehr raus, dann haue ich irgendwann nur meinen Kopf dagegen. Das heißt, so ein bisschen Abwechslung ist gut für mich. Andererseits verliere ich mich dann auch gerne in Abwechslung, wenn ich irgendwo anders anstehe und ich muss so auch ein bisschen die Reise meines PhDs da rauszufinden, wie ich es schaffe, mal lang genug bei einer Blume zu bleiben, um sie ausgiebig zu bestäuben, falls die Metapher da jetzt nicht auseinanderfällt.
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Also das waren jetzt, sag ich mal, die vielleicht die negativen Seiten. Die positiven Seiten sind natürlich, ich habe über die Junge Sau in ganz Europa und darüber hinaus die Australier zum Beispiel. Es gibt eine recht aktive Community in Australien, die jetzt nicht wirklich außerhalb von Australien irgendwie eine Community hat, die sich dann auch in Europa zumindest virtuell niedergelassen haben, aber auch physisch dann die lange Reise angetreten sind, dass sie bei uns mitmachen. Aber ja, größtenteils in Europa habe ich einfach so viele Leute in meinem Feld kennengelernt, junge, aber auch von den Boardmembers, von der Haupt-SAO. Also man ist ja bei der Young SAO sehr gut integriert in die European Society for Artificial Organs. Das heißt, man darf bei Board-Meetings dabei sein. Man wird oft konsultiert, wenn irgendwelche größeren Events von der SAO sind, weil eben natürlich die Young SAO da auch mit eingebracht werden soll. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich, ich kenne sehr viele von den Personen da und habe von denen schon viel, vielleicht nicht sachlich viel lernen können, aber einfach so, wie organisiert man sowas, wie geht man überhaupt eine Organisation von einer Society an, wie macht man eine erfolgreiche Society vielleicht, ne? Und das kann man wahrscheinlich umlegen auf jede Community.
Das würde ich auf jeden Fall vollkommen bejahen. Das heißt, vielleicht um dieses kleine Thema, was wir vorab geschoben haben, noch abzuschließen. Im Endeffekt setzt sich das ja dann aus Masterstudierenden, aber vorwiegend Doktorandinnen und Doktoranden zusammen, so die Teilnehmerschaft. Und die ist wahrscheinlich auch irgendwie offen für alle, mehr oder weniger. Also klar, man muss vielleicht an der Konferenz teilnehmen, aber so grundsätzlich gibt es da ja keine Hürden oder sowas, dass man da durch ein Auswahlverfahren geht oder was auch immer.
Ja, ich bin wahrscheinlich ziemlich furchtbar, was Werbung angeht, weil natürlich könnte man den Podcast ja jetzt super als Werbeplattform verwenden und du hast da natürlich schon vorausgedacht und jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, hey, ganz schön klug. Also es ist natürlich die Young European Society for Artificial Organs, aber das ist natürlich sehr weit gegriffen. Also du kommst jetzt zum Beispiel eher aus dem Elektrospinning, aus dem Tissue Engineering vielleicht mehr. Ich komme jetzt aus dem Kunstherzbereich. Meine Hintergründe sind jetzt mehr im Maschinenbau, Elektrotechnik. Das heißt, es ist einfach ein sehr breites Feld, was da reinpassen würde. Und man lernt auch voneinander. Also ich habe sicher viel über Tissue Engineering jetzt gelernt, was ich sonst nicht hätte. Aber ja, es ist eigentlich jeder, der irgendwas mit biomedizinischer Technik zu tun hat, wird sich wohlfühlen mit den Inhalten, die bei uns geboten werden. Und selbst jemand, der nicht im Biomedical Engineering ist, sondern vielleicht eben im puren Maschinenbau, den aber solche Sachen interessieren, also den interessiert die Schnittstelle zum Menschen oder muss nicht mal zum Menschen sein oder auch in den veterinärmedizinischen Themen. Für diese Personen ist es genauso interessant. Gleichzeitig ist es interessant für Human- oder Veterinärmediziner, die vielleicht die bisschen technischere Seite auch interessiert oder die zumindest nicht abgeneigt sind. Es ist wirklich, die Gesellschaft lebt ein bisschen von dieser Interdisziplinarität. Deswegen eigentlich eine sehr, sehr inklusive Society, wo jeder gerne eingeladen ist, mitzumachen. Es gibt keinen Aufnahmeprozess oder nichts. Es gibt einen Newsletter, wo man sich in Young SAO, einfach YESAO, dann findet man das. Da kann man sich auch für unseren Newsletter anmelden. Das ist noch überhaupt kein Commitment, außer seine E-Mail-Adresse herzugeben. Und dort kommen dann regelmäßige Aussendungen eben, was wir gerade so machen. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man da mitmachen will oder nicht. Das sind jetzt diverse Sachen wie irgendwelche Meetings von uns direkt oder irgendwelche Aktivitäten, irgendwelche Grants, irgendwelche Special Issues. Einfach alles, was wir so machen, wird da rausgesendet. Wir haben dann auch einen Slack-Channel, wo man beitreten kann, wenn man will. Aber ja, ich glaube, das Erste ist einfach mal, wenn man möchte, noch völlig ohne irgendwelchen Kosten auch, kann man sich für den Newsletter anmelden. Wenn man dann physisch teilnehmen will, nächstes Jahr ist ja die erste Konferenz, hoffentlich wieder physisch, in Moskau. Da gibt es dann die Möglichkeit, die ganze Young SAO physisch zu treffen. Dort ist es dann, wenn man nur beim Young SAO Teil von der Konferenz teilnehmen will, sind es ca. 30 Euro, die man zahlt für eine Jahresmitgliedschaft von der Young SAO und diese Teilnahme ist dann inkludiert in der Jahresmitgliedschaft.
Ja, super. Also ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie eine schöne Möglichkeit nochmal umrissen, mit der man im Kontext der Medizintechnik netzwerken kann auf EU-Ebene. Und vielleicht würde ich das auch noch nutzen, um aus meiner Erfahrung auf dich als Person überzuleiten oder beziehungsweise deine aktuelle Betätigungsstätte, nämlich bei mir war es so, dass eine der ersten Erfahrungen war, dass wir nach solch einer Konferenz zu einer Dienstreise nach Wien oder in die Peripherie von Wien aufgebrochen sind und ich im Prinzip Doktoranden oder mittlerweile auch Professoren aus der Young Isau angeschrieben habe, habe gesagt, ich bin in der Stadt und bin da mit offenen Herzen und offenen Türen empfangen worden, habe von deinen Kollegen Francesco und Markus und Philipp eine Führung durchs Labor bekommen. Wir sind abends irgendwie noch zum Essen gegangen und waren einfach total willkommen. Und das war für mich so ein Startpunkt, wo ich dachte, das ist es einfach wert, egal wo man in Europa rum ist. Man kennt jemanden, den man entweder fragen kann oder besuchen kann. Und damit dann auch die Überleitung, weil ich glaube, die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer hat es schon so ein bisschen erahnt, aber du kommst aus Österreich, du kommst aus Wien. Man hört es an deiner Stimme, wie ich finde, immer sehr, sehr schön melodisch. Und wir wollen ja in dem Podcast auch vorstellen, ja, wo kann man quasi Medizintechnik studieren? Wo kann man Medizintechnik erforschen oder daran arbeiten? Und jetzt muss ich gestehen, Wien war bis dahin nicht so ganz auf meinem Radar, weil ich Wien natürlich, oder man Wien ja immer mit Kunst und Kultur und Musik verbindet. Aber vielleicht kannst du kurz was zur Stadt Wien als Allgemeines, aber auch so im Kontext Hochschullandschaft das einordnen. Das finde ich ganz spannend.
Als Standort ist Wien einfach, es ist ein bisschen ein Museum, aber wenn man weiß, wo man schaut, dann findet man auch genug Aufregung. Man hat jetzt rein geografisch alles, was man gerne haben möchte. Man hat nahe Erholungszonen überall. Man hat die große Donauinsel zum Beispiel. Das ist einfach ein riesiger Quadratkilometer. Ne, sehr länglich, aber halt ein sehr großer Park zwischen zwei Flüssen, wo man schwimmen gehen kann. Es gibt natürlich, wie du gesagt hast, kulturell extrem viel, was man da machen kann. Es gibt sehr viele kleine Szenen, kleine, größere Szenen, in die man sehr, sehr leicht reinfindet, also was auch immer einer gerne macht. Bei mir war es jetzt auch schon seit der Schulzeit in der Musikszene, hat man dann halt so seine Leute und seine regelmäßigen Events und findet schnell Anschluss zu allem, was man eigentlich gerade machen möchte. Ja, ich könnte sehr viel über Wien selbst reden. Zur Studienlandschaft jetzt. Bei mir war es dann so, dass ich eben nach der Schule gedacht habe, ich will entweder, also ich habe meine zwei Leidenschaften, Musik und Sport gehabt. Und in der Schule wollte ich technische Physik studieren. Und dann haben meine Eltern, die beide Banker sind, gesagt, kannst du schon machen, aber du musst doch was Gescheites lernen. Du musst internationale Betriebswirtschaft auch machen. Und dann habe ich eben, so übermütig wie ich war, habe ich dann immatrikuliert auf der Technischen Universität Wien für technische Physik und auf der Wirtschaftsuniversität für internationale Betriebswirtschaftslehre und bin ausgezogen in eine WG mit ein paar Schulfreunden. Und das wäre eh wurscht gewesen, was ich immatrikuliert hätte. Im ersten Jahr ist mir nicht viel weitergegangen. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, Musik oder Sport muss ich jetzt ein bisschen ernster nehmen. Und bei uns gibt es sowas, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, da gibt es sowas, das heißt Fachhochschulen. Da habe ich mir dann gedacht, hey, dadurch, dass ich jetzt nicht sehr viel Progress gemacht habe in letzter Zeit, sollte ich mir vielleicht sowas mal anschauen. Und habe dann meinen Bachelor eben auf einer Fachhochschule gemacht, die heißt Technikum Wien. Das heißt, die Unilandschaft, es gibt sowohl Universitäten, also TU zum Beispiel ist jetzt die Technische Universität Wien. Es gibt Fachhochschulen, in dem Fall ist das Technikum Wien, wo ich war. Es gibt dann noch andere, die einen Bachelor anbieten. Es gibt die BOKU, die Uni für Bodenkultur, die jetzt mehr so Material Science Sachen hat. Es gibt dann natürlich die Medizinische Universität, es gibt die Veterinärmedizinische Universität, es gibt die Hauptuni, also die große Universität Wien, die alle Studiengänge in diverse Richtungen haben, aber wirklich für biomedizinische Technik ist wahrscheinlich die TU und die FH am ehesten die Anlaufstellen für einen Bachelor. Bei der TU, ich glaube, das ist immer noch so, dass es gar keinen Biomedical Engineering Bachelor gibt, sondern man macht halt Maschinenbau oder man macht eben technische Physik und dann oder auch normale Physik, also wählt irgendeinen Bachelor und kann dann im Master bei Medical Engineering drauf studieren. Bei der FH, die ich auch gemacht habe, war so, man hat sowohl im Bachelor als auch im Master bei Medical Engineering machen können. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich über mein Masterarbeitsthema zu einer tollen Firma gekommen bin, wo ich mit meinem Betreuer damals halt beredet habe, dass ich ja auch wieder ein bisschen gern Auslandserfahrung sammeln würde, um jetzt wieder auf meine Ausführungen von vorher zurückzukommen, und habe dann meinen Master teilweise in den USA noch fertig gemacht und also bei einem Projekt, das an mehreren Standorten war. Insofern habe ich die FH jetzt sehr, sehr angenehm empfunden, weil das für mich als Biene, die gern von Blume zu Blume fliegt, strukturiert genug war, dass ich es irgendwie fokussieren kann, was ich jetzt wirklich lernen will, und auch währenddessen ein bisschen gezwungen werde, mich mit dem auseinanderzusetzen und nicht dauernd vollkommen neue Wege einzuschlagen.
Ja, absolut. Also ich glaube, da sind auch die zumindest die Strukturen relativ ähnlich natürlich zu Deutschland mit Universitäten und Fachhochschulen. Auch hier ist es so, dass die Fachhochschule eher, um in deinem Beispiel zu bleiben, klar strukturierte Blumenkästen beinhaltet und die Universität eine Wildblumenwiese im Endeffekt ist. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass du da vielleicht sogar einfach dich besser aufgehoben gefühlt hast. Ne?
Ja, eine Wildblumenwiese mit einem Beisel direkt daneben.
Ja, sehr schön. Und du hast es aber jetzt eben auch schon angedeutet, dass natürlich trotzdem die Landschaft selbst in den Universitäten halt sehr divers ist, ne? Mit technischen Universitäten, medizinischen Universitäten. Und worum es mir auch immer so ein bisschen geht, gerade in Medizintechnik, sind, finde ich zumindest persönlich, die Arbeitsplätze, die Institute, in denen man arbeitet, auch nochmal total divers. Also es gibt Gäste, die direkt, wie jetzt in meinem Fall, hier in einem Büro in der Universität sitzen. Dann gibt es Leute, die sind in einem Forschungslabor tätig oder jetzt in deinem Fall in einem aktiven Krankenhaus eigentlich, ne? Und einem der größten, glaube ich, in Europa. Ich kann es gar nicht genau einordnen. Und wir machen es immer ganz gerne so, dass ich jetzt stellvertretend für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal die Augen zumache, symbolisch gesprochen. Und du uns mal so von den Geräuschen, von den Gerüchen und so weiter mit in dein Büro nimmst. Also ich finde, dass da jeder Standort und jede Art auch so ein ganz spezielles Mikroklima hat. Vielleicht kannst du es mal so ungefähr deinen Arbeitsweg in Wort, Ton und Geruch einordnen.
Okay. Puh, das hätte ich wohl aufnehmen sollen. Ja, also ich arbeite am AKH. Also AKH ist das Allgemeine Krankenhaus von Wien. Ich glaube, eins von größten Europa. Ich bin jetzt auch nicht so top vorbereitet, aber es ist ziemlich groß und ich habe mich schon sehr oft drin verirrt. Ich nehme an, viel größer kann man die nicht bauen, ohne dass man halt nicht mehr rausfindet. Ich habe eine sehr einzigartige Möglichkeit am AKH und auf der MedUni Wien, dass ich ein Fenster habe. Das ist nämlich etwas, was völlig atypisch ist bei uns, weil aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Architekturstudent, aber ich nehme an, es gibt einen Grund dafür, dass die meisten Arbeiter bei uns keine Fenster haben. Und da gibt es dann auch so ein tolles Konstrukt im Recht, im Arbeitsrecht auf der MedUni, das nennt sich Lichttage. Das heißt, du kannst jetzt mal mit deinen geschlossenen Augen dir vorstellen, dass du besonders im Winter reingehst, wenn es finster ist, und wieder rausgehst, wenn es finster ist und dazwischen keine Sonne siehst. Dafür hast du einen extra Tag pro Monat frei. Und den kannst du dann dafür nehmen, dich unter deine Solarlampe zu setzen, dass du deine Vitamin-D-Speicher wieder auffüllst. Also das ist mal das Erste. Ich habe ein Fenster und das ist wirklich ein Segen dort. Es ist jetzt wirklich ziemlich konfus. Okay, Augen zu. Stell dir vor, du hast die letzten paar Monate kein Licht gehabt, weil wir sind, ich weiß nicht, warum ich so depressiv eigentlich anfange, deswegen. Du kannst mit der U-Bahn, also Wien hat ein sehr gutes öffentliches Netz. Es gibt eine U-Bahn-Station, die heißt Michel-Beuern-AKH. Dort steigst du aus, gehst über den Bahnsteig einen überdachten Korridor entlang. Dann gehst du beim vorderen Haupteingang, nicht durch den Haupteingang, weil dort sind Schlangen für Leute, die dort rein wollen mit viel Security, sondern links gibt es einen kleinen Mitarbeitereingang, wo dein Mitarbeiterausweis kontrolliert wird. Das ist aus dem erst seit Corona, so, das war nicht immer so. Da gehst du dran vorbei, du zeigst ihnen den Ausweis, sie schauen nicht wirklich drauf, aber es ist wurscht, du hast das Richtige getan. Du gehst geradeaus weiter, dann gehst du rechts in den Spar hinein, weil du hast noch kein Frühstück gehabt. Dort holst du dir dann, je nachdem, wonach es dir gerade gelüstet, meistens Wurstsemmeln. Mit denen gehst du dann weiter diesen langen Korridor runter, ein Stockwerk nach unten. Dort ist das Zentrum für medizinische Physik und biomedizinische Technik. 4L ist die Leitstelle. Dort bin ich angestellt, situiert, obwohl so einfach ist es nicht, dazu kommen wir später noch. An dem gehst du vorbei, weil die haben keinen Laborplatz mehr für mich gehabt, weil es schon übergeht. Du gehst auf 4J, das Zentrum für Neurologie. Ich habe keinen, egal, aus irgendeinem Grund habe ich dort ein Büro. Dort gehst du rein, dann setzt du dich auf deinen Platz, machst den Computer auf, checkst deine E-Mails und isst deine Wurstsemmel, Hände waschen, das davor noch. Dann hast du ein Fenster, dort, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist, machst du dann die Rollo schnell runter, weil dich die Sonne blendet. Es ist mühsam, wenn man so ein Fenster hat. Wenn nicht, dann kann man es auch oben lassen. Ja, und meistens startet so mein Tag. Entweder in dem Büro lade ich dann nur meine Sachen ab. Und das ist eben alles im Krankenhaus, also die Medizinische Universität und das AKH ist dasselbe Gebäude oder sind mehrere Gebäude. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Labor muss oder sowas, wo ich einen Testaufbau habe oder sowas, das ist dann meistens am selben Stockwerk, dann gehe ich halt in diese Labors weiter. Wir haben aber auch ein paar Stockwerke weiter oben zum einen Ambulanzen mit Patienten. Also ich arbeite eben mit Kunstherzpatienten. Wir haben da eben Kunstherzambulanzen oben. Das heißt, wenn klinisch irgendwas gemacht gehört, dann kann man dorthin gehen. Es gibt dann die Bettentürme auch. Das alles sind zwei Türme. Man kann mit einem Aufzug dann bis zu den Bettentürmen, falls man zu irgendeinem stationären Patienten muss oder so. Das ist dann alles innerhalb von dem AKH. In den ersten 1 bis 2 Jahren habe ich noch nicht ganz das System verstanden. Es gibt nämlich, es ist alles orange. Jetzt die neuen Sachen sind noch ein bisschen weiß. Also es ist alles orange, wenn du jetzt die Augen zu hast. Stell dir vor, sehr viele orange Korridore, die irgendwie in den 70ern gebaut wurden von jemandem, der dachte, dass das eine gute Idee ist. Und du hast keinerlei Handyempfang oder irgendwas, weil alles Stahl ist oder keine Ahnung, Stahlbeton. Ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, kein Architekt, aber du hast auf jeden Fall keinen Empfang. Im Zentrum gibt es dann so Stiegen, die bis zu Stockwerk 9, glaube ich, raufgehen. Und dann gibt es in den Bettentürmen Aufzüge, die bis 20 raufgehen. Und dann gibt es ganz viele kleinere Türen, die so ein bisschen wie das verrückte Labyrinth funktionieren. Also du gehst bei einer raus, dann gehst du ein Stockwerk oder zwei rauf und dann kommst du irgendwo anders im AKH wieder raus. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann kann man das verwenden für Abkürzungen. Aber ich habe bis jetzt, glaube ich, netto Zeit verloren, wenn ich das probiert habe. Also das ist so ein bisschen das Layout von AKH und von der Meduni Wien. Und der Vorteil, wie du erwähnt hast, ist, es ist wirklich alles nicht unter einem Dach, es sind mehrere Gebäude, es gibt ein riesiges Hauptgebäude, aber man hat halt wirklich, wir haben von den Labors bis zu den klinischen Einrichtungen, wir haben die ganzen Kliniker, die alle im selben Haus sitzen, wir haben unten dann noch ein ganzes Zentrum für biomedizinische Forschung, wo wir, wenn wir zum Beispiel jetzt einen OP brauchen oder einfach einen Eingriffsraum, dann haben wir das im selben Haus alles. Das heißt, das ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten erreichbar, wenn man sich nicht verirrt.
Okay, ich wollte gerade sagen, also wenn man so 1 bis 2 Jahre Findungsphase einkalkuliert, dann ist es der beste Arbeitsplatz der Welt für die oder die Medizintechnikerin. Ja.
Von der Kompaktheit ist sicher ein Top-Arbeitsplatz und die Möglichkeiten, die man da hat, weiß man wahrscheinlich erst wirklich zu schätzen, wenn man das mal nicht gehabt hat. Aber also ich habe jetzt zum Beispiel an einer klinischen Studie mitgearbeitet. Und da war es halt wirklich schön, dass ich von meinem Büro, wo ich alles organisiere, bis zum wirklichen Ort, wo man mit den Patienten dann eben seine klinischen Trials machen kann, habe ich 5 Minuten gebraucht. Und wenn ich halt was vergessen habe oder so, habe ich schnell runterlaufen können und es holen können. Also das ist wirklich Quality of Life.
Of Life, sehr schön. Vielleicht können wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du hast natürlich schon so ein bisschen oder auch eigentlich sehr gut umrissen, warum du Medizintechnik machst, aber warum oder was dann so am Ende den Ausschlag gegeben hat, noch zu promovieren, den PhD zu machen und wie das so ungefähr in Österreich funktioniert, weil das ist ja auch immer sehr divers gegenüber anderen Ländern.
Ich habe vorher erwähnt, ich wollte Musik oder Sport als eins meiner Lebensziele oder das waren einfach wichtige Teile in meinem Leben und ich wollte eins davon zu Geld machen, sagen wir so, oder zu einer Karriere. Hab dann gemeint, na gut, Musik, ich weiß eigentlich wirklich nicht, warum ich es gemacht habe. Ich hab mich dann für Sport entschieden. Hat eben diesen FH-Technikum-Studiengang gegeben, der eben Sportgerätetechnik geheißen hat. Ich habe mir gedacht, hey, ich war damals sehr viel im American Football. Das hat mir taugt. Dort hat man eben so Sachen wie eben auch so eher Leistungsphysiologie, Maschinenbau, solche Sachen, die man halt braucht, um Sportgeräte zu bauen. Jedenfalls habe ich dann für meine Bachelorarbeit mit in der Prothetik gearbeitet. Also da ging es um transtibiale, also Unterschenkel amputierte Patienten. Die haben sowas, das nennt sich einen Schaft. Das heißt, das ist das Interface, also die Verbindung von Körper an Prothese. Und da habe ich eben mit diesen Patienten zu tun gehabt. Und das war eigentlich da der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich macht das viel mehr Sinn. Also jetzt Sport, ich meine, es ist ja irgendwie Prothesensport, ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber eben in diesen medizintechnischen Bereich zu gehen und man lernt, je mehr man über den Körper einfach auch lernt, desto faszinierender wird es und man denkt sich, und je mehr man eben über Technik lernt, desto mehr weiß man den Körper einfach auch zu schätzen für das Engineering-Meisterwerk, was er ist. Und eben in dem Fall war es jetzt eher so Kinematik oder eher Bewegung, aber ich habe mich dann mehr und mehr generell für Medizin auch interessiert und wollte dann mehr in diese Richtung gehen. Also so habe ich den Bogen Richtung Medizintechnik dann zum Glück hinbekommen, weil es wirklich ein schönes Feld ist. Die Struktur bei uns ist dann wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, dass man einen Bachelor hat, dann hat man einen Master und dann, wenn man möchte, kann man einen PhD machen. In meinem Fall war es eben so, dass ich den Master auch auf dem Technikum gemacht habe, im Zuge vom Master diese tolle Stelle bekommen habe bei Medel, also ein österreichischer Cochlea-Implant-Hersteller, also für die Implantate für die Hörschnecke, aber gar nicht für wirklich die Cochlea-Implantate, sondern die wollten ihre Technologie verwenden, um sie für andere Pathologien einsetzen zu können. Und bei mir war das eben für die Stimmbänder. Also war ich jetzt wieder in einem ganz anderen Feld, aber es hat mir extrem Spaß gemacht. Und da war ich eben als bisschen so technischer Betreuer von einer multizentrischen Studie. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, was der Grund war, aber es war auf jeden Fall ein Pferdemodell. Also es geht um eine Nervenlähmung vom Rekurrenz. Also es ist ziemlich der längste Nerv, den es gibt. Der geht den ganzen Hals runter und dann macht irgendwie durch den Aortenbogen irgendwie so ein Loop-de-Loop und kommt wieder rauf. Der wird eben, besonders auch bei Pferden, weil die so einen langen Hals haben, hat halt manchmal irgendwelche Schäden und dann werden die Stimmbänder nicht mehr gescheit innerviert und bei Pferden gibt es dann das Problem, dass die nicht mehr atmen können. Und da gibt es scheinbar recht viele Pferde, wo man das erforschen kann. Also so bin ich irgendwie in diese Forschung reingekommen. Ich war auf der am Royal Veterinary College in London. Ich war auf der Cornell University in New York, also Upstate New York. Und ich war am École Veterinaire, irgendwas in Paris, ich kann nicht Französisch. Auf jeden Fall, dort war ich dann so in einer Forschungsgruppe immer eingebettet und habe so ein bisschen das technische Troubleshooting von diesen Implantaten vor Ort gemacht, aber auch Datenanalyse oder wenn irgendwas von der Instrumentierung nicht funktioniert hat. Und da habe ich mir gedacht, dass eigentlich Forschung ziemlich viel Spaß macht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich könnte ich auch in die Forschung gehen und dazu braucht man eben PhD meistens. Dann war zugegebenerweise auch ausschlaggebend, dass ich nach Wien zurück wollte irgendwann, weil ich eben sehr lang für diesen Auftrag oder für diesen Job dann gereist bin und ich wollte wieder nach Wien zurück und habe dann dort was gesucht und habe eben auf der MedUni eine Stelle ausgeschrieben gesehen. Wir haben vorher schon mit der MedUni zusammengearbeitet, weil dasselbe Institut, das Zentrum für medizinische Physik, biomedizinische Technik, war auch in dieser Implantatsentwicklung beteiligt mit Medel gemeinsam. Aber das war jetzt ein bisschen eine andere Gruppe, als bei der ich jetzt bin. Aber über die bin ich dann zu meiner PhD-Stelle gekommen, die jetzt wieder eben im Kunstherzbereich ist, also wieder etwas anderes. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ich verliere mich immer in meinen eigenen Erzählungen.
Absolut. Also sowohl von der Motivationslage generell für die Medizintechnik, dieses nahe Arbeit mit dem Patienten, als auch natürlich Faszination für die Forschung.
Also das mit dem Patienten, nur dass ich da ganz kurz nochmal einhaken kann, da habe ich einen ganz, ganz interessanten Spruch von einem Adjunct-Professor gehört, der hat gesagt, es gibt drei Gründe, warum man in die Medizintechnik oder Medical Physics, was in dem Fall gehen kann. Das eine ist, du willst Menschen helfen, also dich interessiert es, dem Patienten etwas Gutes zu tun, oder du bist interessiert an einfach dem Feld, du willst einfach verstehen, du willst einfach wissen oder du willst Geld machen. Und hat er mich damals gefragt, was bei mir ist und ich muss eher sagen, auch wenn ich will anderen helfen, als wahrscheinlich das Nobelste wirkt, bei mir ist es eher der Verstehen-Teil eigentlich. Also ich freue mich natürlich, wenn ich Menschen helfe, aber es ist jetzt nicht unmittelbar meine Motivation, sondern so egoistisch das klingt, einfach dieses schöne Gefühl, wenn man etwas versteht oder zumindest glaubt zu verstehen und man kann was damit machen, das ist einfach, ich glaube, das war meine Hauptmotivation.
Du hast damit auch eine perfekte Überleitung gebaut, weil wir uns natürlich auch irgendwie ab einem gewissen Punkt mal über dein Forschungsthema unterhalten sollten. Es ist eben schon gefallen, dass du jetzt im Kunstherzbereich arbeitest, also von Beinprothetik über Cochlea bzw. Stimmbänder hin zum Herzen, zum Mittelpunkt. Und vielleicht kannst du erstmal kurz grob einordnen, was du, was eure Arbeitsgruppe macht. Und danach können wir vielleicht dann nochmal sehr tief eintauchen, womit du dich gerade beschäftigst und was du aktuell noch nicht verstehst, aber hoffentlich dann vielleicht in einem halben Jahr verstehst.
Unsere Arbeitsgruppe ist unter der Leitung von Professor Schiemer und die beschäftigt sich mit mehreren Themen. Wir haben das Graft-Spinning-Paket, wo es geht um Graft-Spinning, Charakterisierung von diesen Grafts, von verschiedenen Materialien, die man verwenden kann, von Besiedelung. Dann haben wir das Paket von Verstehen von intraventrikulären Flows. Da geht es darum, mit Particle Image Velocimetry zum Beispiel, sich anzuschauen, wie in einem Ventrikel der Fluss jetzt geändert wird durch ein Unterstützungssystem, durch ein Linksherz-Unterstützungssystem. Dann gibt es die CFD, also diese Computational Fluid Dynamics Komponente, die versucht auch aufbauend auf diesen PIF-Ergebnissen das Ganze zu simulieren und dann daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Ist aber jetzt nicht nur beschränkt natürlich auf Kunstherzen, sondern auch generell Klappensimulationen und sowas, was da drin passiert. Weiter in die Richtung Kunstherz gehend ist die Gruppe von Thomas Schlögelhofer, der sehr viel jetzt auch klinisch schon forscht. Also da geht es darum, die Therapie von Kunstherzpatienten zu optimieren. Zum einen durch Monitoring, aber auch einfach ja, generell Therapieoptimierung ist, glaube ich, eine Zusammenfassung dafür. Dann haben wir noch zusätzlich, ich gehe das gerade so geografisch durch nach Labor, wo wer sitzt. Francesco Moscato ist einer von den PIs, der sich jetzt in den letzten Jahren auch noch sehr diversifiziert hat, sagen wir mal. Der hat früher auch sehr viel Kunstherz-Simulation, Kunstherz-Monitoring auch zur Regelung geforscht und hat sich jetzt in den letzten Jahren aber sehr in sehr viele Richtungen weiter verzweigt, sage ich mal. Das heißt, er macht ein sehr großes 3D-Druckprojekt, wo er einen großen Infrastruktur-Grant bekommen hat, wo er eben jetzt mit Nanodruckern, Metalldruckern, Keramikdruckern, mit allen möglichen Kliniken am AKH kollaboriert, um dort verschiedene Anwendungen, sowohl auch schon klinische Anwendungen, als auch irgendwelche Forschungsfragen erklärt. Ja, das wäre nochmal ein extra Thema, was der Francesco alles macht. Meine Forschung jetzt und die vor mir der Christoph Gross gemacht hat, geht auch um Monitoring von Kunstherzen. Und in meinem Fall geht es dann noch einen Schritt weiter Richtung Regelung von Kunstherzen. In meiner Forschung versuchen wir, den Bogen zu spannen von Monitoring, also zu verstehen und zu überwachen, was da in den Patienten gerade so passiert, weil sie eben dieses Linksherz-Unterstützungssystem haben. Und das ist schon ein ziemlich außergewöhnliches Szenario, was noch nicht vollständig verstanden wird, was das alles macht mit einem Körper. Und in meiner Forschung geht es dann den nächsten Schritt, dass sich das Kunstherz selber, was eine kleine Pumpe ist, mehr oder weniger, wie sich dieses Kunstherz selber anpassen kann an den physiologischen Bedarf von einem Patienten.
Okay, Martin, das heißt, du bist im Bereich Kunstherz aktiv, aber gleichzeitig in einer sehr speziellen Fragestellung. Du hast jetzt eben schon angedeutet, das Herz oder Unterstützungssystem, vielleicht können wir das noch ganz grob definieren, ist ja vereinfacht betrachtet eine Pumpe, die ein geschädigtes Herz unterstützt. Aber so wie ich den aktuellen Stand der Technik kenne, ist es ja auch nicht mehr, oder? Also ich stelle diese Pumpe ein auf einen gewissen Parameter und dann unterstützt sie, glaube ich, nur, oder? Und du packst quasi daran an, dass sie, nennen wir es, intelligent wird, oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist ein super Buzzword. Also Smart Pumping nennen es viele. Kurz zusammenfassend, ein Linksherz-Unterstützungssystem ist eine kleine Pumpe, die implantiert wird, die das linke Herz, also die linke Herzkammer, unterstützt, indem es aus dem Ventrikel Blut ansaugt, sagen wir jetzt mal salopp, und in die Aorta parallel zur Aortenklappe rauspumpt. Das ist jetzt ganz, ganz grob erklärt. Meistens bei Patienten mit Herzfehler ist es ausreichend, den linken Ventrikel zu unterstützen, weil der in die systemische Zirkulation pumpen muss. Deswegen ist der viel, viel mehr belastet wird. Also es reicht, diese Patienten haben dann eben diesen einen Ventrikel, der zusätzlich mechanisch unterstützt ist. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn diese Patienten medikamentös schon ausbehandelt sind, quasi sie haben alle Medikamente, die es dafür gibt, und das Herz ist einfach nicht stark genug, die Leistung zu bringen, um das Blut zu pumpen. Das kann jetzt sein, dass nach einem Infarkt oder so das Myokard so sehr geschädigt ist, dass eben selbst wenn man es paced, also mit einem Herzschrittmacher oder sowas, wenn man sagt, man synchronisiert es und man sagt eben jetzt kontrahiere, wenn da nichts da ist zum Kontrahieren, dann wird es trotzdem keine mechanische Arbeit verrichten können. Deswegen braucht man irgendein anderes Device, was dieses Blut von A nach B befördert, jetzt einfach gesagt. Genau, und wie du richtig gesagt hast, im Moment sind das kleine, meistens Zentrifugalpumpen, die implantiert werden, die man auf eine Drehzahl einstellt und die jetzt vor sich hin pumpen. Was in sich schon faszinierend ist für mich, dass man das einfach machen kann, dass man einfach eine Pumpe in die Blutlaufbahn dort reinsteckt und sagt, die übernimmt jetzt die Pumpfunktion. Und das funktioniert einfach ziemlich gut. Also wir haben Patienten, die mit der neueren Generation von Pumpen jetzt seit 9 oder 10 Jahren am Device sind und damit leben können und eben nicht stationär liegen, sondern die alle 3 Monate in ambulante Check-ins kommen. Also das finde ich schon mal faszinierend. Also es ist schon mal ein wirklich faszinierendes Produkt, aber natürlich gibt es immer Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Und einer von diesen Nachteilen, den man hat, wenn man das die ganze Zeit auf dieselbe Geschwindigkeit eingestellt hat, also der Kliniker geht eben zum Patienten hin und hat ganz viele Parameter, die er sich da anschauen kann. Jetzt nicht nur, also ich meine jetzt gar nicht Pumpenparameter, sondern eben Medikation zum Beispiel. Einer der Parameter, die er sich von der Pumpe anschauen kann in modernen Devices, ist eben die Drehzahl. Und dabei kann man grob sagen, wenn die Drehzahl höher ist, dann wird das Herz mehr unterstützt. Wenn die Drehzahl niedriger ist, dann wird das Herz weniger unterstützt. Und es ist so wie eine Dosierung von einem Medikament, könnte man sagen. Also wenn ich Drehzahl höher stelle, dann habe ich eine höhere Dosierung von diesem Medikament, von dieser Pumpe eigentlich. Und im Moment ist es so, wenn ein Patient jetzt alle 3 Monate zu seinen Check-ins kommt, dann wird sich das angeschaut, ob diese Drehzahl passt. Und wenn ja, dann wird er wieder mit dieser Drehzahl nach Hause geschickt. Und er lebt jetzt seinen Alltag mit dieser konstanten Drehzahl. Also sagen wir stellen ein auf 2700 Umdrehungen pro Minute. Dann gibt es einen kleinen Regler, der jetzt immer schaut, drehe ich mich gerade mit 2700 Umdrehungen. Wenn ich zu schnell bin, dann fahre ich ein bisschen runter mit dem Strom und so. Also wirklich ganz simple Regelung, die wir da haben. Und das ist eigentlich der Status quo, so wird es zurzeit gemacht. Aber jetzt ist natürlich so, dass auch das eigene Herz, das passt sich ja ein bisschen an die Umstände, was jetzt gerade benötigt wird. Als gesunder Mensch kann ich meinen Cardiac Output, also wie viel Blut ich pump, kann ich verfünffachen, ob ich jetzt da liege oder da sitze oder wenn ich laufen gehe oder wenn ich Sport mache. Das können diese Pumpen noch nicht. Verfünffachen ist auch nicht wirklich etwas, was realistisch ist, einfach von der Bauart dieser Pumpen. Also sie können nicht ihre Flussrate verfünffachen, aber man kann sie adaptiver gestalten. Weil natürlich hat der Patient mit dieser Herzkrankheit noch ein bisschen eigene Kapazitäten, das anzupassen mit dem eigenen Herzen, aber die sind drastisch reduziert. Und jetzt wäre die Challenge, das mit dieser Pumpe zu unterstützen, eben flexibel zu unterstützen, wenn der Patient aufsteht und Sport macht. Wir haben Patienten, die auch laufen gegangen sind mit diesem Device, also jetzt nicht so weit hergeholt, aber jetzt sagen wir rein einmal aufstehen und spazieren gehen oder sowas, dass ich hier ein bisschen mehr Unterstützung geben könnte. Ich könnte einen Kliniker daneben haben, der jetzt einfach sagt, mein Patient steht jetzt auf und geht los, ich drehe mal ein bisschen die Pumpe rauf, dann hat er mehr Unterstützung und dann geht es ihm besser. Also jetzt natürlich nicht sehr realistisch. Deswegen müsste das dieses System irgendwie automatisch wissen, wann er das jetzt braucht. Und das ist, wo diese Forschung von dieser physiologischen Regelung jetzt ins Spiel kommt.
Also bedeutet tatsächlich jetzt, wenn man sich in so einen Patienten reinversetzt und ich gehe aus dem Erdgeschoss in die 4. Etage hoch, dann gibt es sozusagen eine ganz, ganz minimale Anpassung meines Körpers an diese Belastung. Und im Worst Case reicht es nicht aus und ich falle um? Oder wie könnte man sich dieses Mismatch vorstellen?
Ja. Also die Studien, die zur Anstrengung gemacht wurden, also es gibt ein paar Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass wenn ein Patient mit einem normalen konstanten Speed Ergometrie, also auf einem Raumfahrrad radelt, dass er weniger lang radeln kann, auch submaximal, also jetzt gar nicht so schnell wie er kann, sondern halt einfach mittelanstrengend, dass er weniger lang radeln kann, wenn der Speed konstant bleibt. Und in der Gruppe, wo sie den Speed manuell hochgedreht haben, um ein paar hundert Umdrehungen pro Minute, dass die dann einfach länger auf dieser Leistung radeln können. Also das wäre so eine Studie, die zeigen wird, dass es den Patienten jetzt möglich ist, submaximal länger Anstrengung zu tolerieren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie umfallen würden. Sie würden wahrscheinlich kurzatmig werden und sie müssten einfach schneller Pause machen oder sowas. Also wirklich jetzt so Synkopen oder sowas ist jetzt, kann auch sein. Also ich greife jetzt ein bisschen vor, wir haben eine klinische Studie gemacht, wo wir unsere Regelungsalgorithmen getestet haben. Und da haben wir auch sowas gemacht. Also da haben wir ein standardisiertes Protokoll einmal mit Constant Speed, also mit ohne Anpassung gemacht und einmal mit unseren Algorithmen. Und eines dieser Protokollschritte war einfach ein aus dem Liegen aufstehen. Und ich meine, das kennt jeder, der auch kein Kunstherz hat. Das ist einfach diese Orthostatic Hypotension. Also das passieren kann, dass einem kurz schwindelig wird zum Beispiel. Also dieses Umfallen kann sein, dass es eher da passiert, dass man sich halt wieder hinsetzen muss schnell, weil man Blutdruck abfallen. Was wir gesehen haben, ganz interessant ist auch, um jetzt auch auf Motivation für Regelung nochmal hinzukommen. Es ist nämlich nicht nur gewollt, dass wir mit dem Speed raufgehen, wenn der Patient das braucht, sondern dass wir auch mit dem Speed runtergehen, wenn er es nicht braucht. Weil was ein ziemlich einzigartiges Phänomen ist in Kunstherzen, ist, dass wir zu viel pumpen können, wo wir unphysiologisch niedrige Drücke im linken Ventrikel haben. Und dann kann es passieren, dass das Septum, also die Wand zwischen linken und rechten Ventrikel, dann, wenn der Druck zu niedrig ist, zu weit auf die linke Seite gezogen wird, dann kann es auf der rechten Seite dann zu Klappenproblemen kommen. Aber es kann sogar so weit kommen, dass die Kanüle sich dann an irgendwelchen Strukturen, zum Beispiel am Septum, ankommt. Und was wir da auch beobachtet haben, ist, durch dieses Ankommen werden oft auch Arrhythmien dann getriggert. Also es ist jetzt natürlich mechanisch ein Problem, wenn das dort ankommt und wir können nichts mehr über diese Pumpe pumpen, wenn sie okklutiert ist im Einfluss. Das heißt, zum einen bricht uns mal der Flow zusammen, aber zum anderen können wir auch wirklich Arrhythmien auslösen dadurch. Das heißt, das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Das heißt, die Challenge ist nicht nur bei Aktivität raufzugehen, sondern auch, wenn nicht ausreichend Volumen da ist, also wenn nicht ausreichend Venous Return da ist, dass wir auch runtergehen mit dem Speed wieder. Eben bei Patienten, die zum Beispiel gerade aufstehen, da kommt das zum Beispiel oft vor. Sie stehen jetzt auf und haben kurz vielleicht ein bisschen venöses Blut, was absagt. Sie haben kurz einen Abfall im arteriellen Druck. Dadurch müssen wir jetzt nicht so sehr in die Details gehen, weil dadurch kurzfristig pumpt die Pumpe auch mehr, wenn der arterielle Druck abfällt. Und dadurch leert sich der Ventrikel und es kommt zu Ansaugereignissen. Das heißt, das wäre jetzt auch etwas, wo wir versuchen, irgendwie dagegen zu halten automatisch. Und das sind alles Sachen, die zurzeit passieren mit den Patienten und die Patienten tolerieren es zu einem Grad. Also es ist jetzt nicht so, man weiß es auch gar nicht genau, das ist die nächste Challenge. Also das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, wo wir uns im Monitoring anschauen, das sind so Sachen, die Patienten sind daheim und es schaut sich ja keiner an, was da gerade passiert und die Patienten merken es auch gar nicht. Also wir haben in unserer klinischen Studie einen Patienten gehabt, der ist aufgestanden und wir haben in unserem Monitor gesehen, extreme Tachyarrhythmien und er ist einfach da gestanden und hat einfach nichts gesagt. Und wir haben gesehen, dass die Kanüle ansagt und das ist eben im Constant Speed. Also das passiert, das war jetzt nicht wegen unserer Studie, das passiert einfach. Und haben ihn halt gefragt, nur wie es ihm geht, ob er irgendwas merkt, ganz normal. Es ist auch schwierig zu sagen, wie viel leiden die Patienten jetzt wirklich drunter. Wir können natürlich die Hypothese aufstellen, es ist wahrscheinlich nicht ideal. Aber man weiß auch gar nicht, wie schlecht das ist oder wie viel es ausmacht. Und das war eben auch wo wir in der Forschung dann oft auf so Sachen geschaut haben, wie in unseren Patienten, wie oft tritt das überhaupt auf? Und das war auch von meinem Vorgänger, von Christoph Gross, eine Publikation, wo er gezeigt hat, auch in Patienten, die gerade frisch aus ihrer Reha rauskommen, also die kriegen dieses Implant. Sie bleiben stationär eine Zeit im Krankenhaus, bis das verheilt ist und danach werden sie auf Reha geschickt. Und das heißt, sie sind die ganze Zeit unter medizinischer Überwachung und so gut, wie man das halt machen kann, werden sie medikamentös, also auch mit dem Speed eingestellt und sind eigentlich recht gut dabei. Und dann haben wir uns angeschaut, direkt nach dieser Entlassung, wie viel von diesen Ansaugereignissen haben sie. Und da haben wir gesehen, dass 4 von diesen 10 Patienten, die wir uns näher angeschaut haben, eigentlich relativ viel davon gehabt haben und dass jeder Patient ein bisschen was davon gehabt hat. sofern ich mich da jetzt richtig erinnere, also vielleicht müssen wir das rausschneiden nachher. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es auftritt in den Patienten und dass es häufig auftritt. Aber dadurch, dass es keine, dass dadurch, dass man das gar nicht sieht, wenn man sich es nicht anschaut, weil es eben dieses Monitoring dafür nicht standardisiert gibt, kann man nicht sagen, wie schlecht ist es. Aber wir gehen davon aus, dass es nicht gut ist.
Ja, verständlich. Und es wird ja wahrscheinlich auch patientenspezifisch sein, ne? Also selbst wenn es bei einem vielleicht einen großen Impact hat, hat es bei einer anderen Person vielleicht dann auch gar keinen mehr. Ich überlege tatsächlich gerade, wir sind ja jetzt so schon Generation Apple Watch irgendwie. Die Frage ist natürlich jetzt naheliegend. Also ihr wart der Generation Apple Watch voraus, aber wo greift ihr sozusagen Daten ab? Es gibt ja wohl oder übel gewisse Schnittstellen durch den Körper oder durch die Haut. Aber vor allem, was ist dann der Regelparameter? Also ist das nochmal ein zusätzlicher gemessener Parameter? Ist das irgendwie eine interne Regelung über Leistungsdaten? Wie geht man daran an die Herausforderungen?
Sehr gute Frage. Das hätte ich eigentlich vorher schon erklären sollen, damit alles danach Sinn macht. Aber was in Wien sehr viel erforscht worden ist, ist, wie man Aussagen über einen hämodynamischen Zustand eines Patienten machen kann, ohne zusätzliche Sensoren. Wir haben diese Pumpe implantiert, die ist durch ein Kabel nach außen verbunden, also wirklich durch die Bauchdecke geht ein Kabel. Draußen gibt es dann einen Controller und die Batterien. Der Controller schaut eben, dass diese Pumpe sich dreht, so wie es soll. Und jetzt irgendwie einen zusätzlichen Sensor einzubringen, natürlich wäre nochmal ziemlich viel Aufwand. Jetzt eine Apple Watch oder sowas dran zu tun, könnte man auch. Also wir haben so eine Activity Watch, also zumindest den Accelerometer, das man dann verwenden kann, um zu schauen, wann Aktivität ist. Aber was in Wien entwickelt wurde, und das ist noch vor meiner Zeit eben von Markus Kraniger zum Beispiel oder Francesco Moscato, das ist, wie man die Pumpe selbst als Sensor verwenden kann. Das heißt, die Pumpe ist ein kleiner DC-Elektromotor, jetzt seinen kleinen Regelkreis hat, um seinen Speed konstant zu halten. Und wenn man sich jetzt den Verlauf anschaut vom Strom, der da wirklich reingeht, dann kann man schon auf andere Sachen schließen. Also primär mal, das ist mal so der erste Baustein, man kann über den Strom schon recht gut aussagen, wie viel Fluss jetzt wirklich über diese Pumpe drüber geht. Und das System, mit dem wir gearbeitet haben, hat uns Stromsignale geschickt, alle, also 50 Mal pro Sekunde mit 50 Hertz. Das heißt, wir können jetzt wirklich einen Herzzyklus auflösen. Wir können sehen, was nämlich, da müssten wir jetzt ein bisschen mehr in die Turbo Machinery reingehen, aber vielleicht für die Hörer ganz interessant. Diese Pumpen funktionieren so wie jede andere Pumpe, so dass sie eine HQ-Kennlinie haben. Das heißt, H in dem Fall ist meine Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass. Also ist mein Head Pressure heißt das. Das ist meine Druckdifferenz und mein Q ist mein Fluss. Wenn ich jetzt eine höhere Druckdifferenz habe, also in einer Teichpumpe vielleicht, ich will jetzt mein Wasser höher raufpumpen, dann habe ich eine höhere Druckdifferenz, dann kann ich eher weniger Fluss mit derselben Drehzahl jetzt bewerkstelligen. Das heißt, wir haben diesen Zusammenhang. Und was wir auch haben, ist, dass wenn wir mehr Fluss haben, dann brauchen wir mehr Strom bei einer Zentrifugalpumpe. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit 50 Hertz diese Daten anschauen, dann sehen wir, dass über einen Herzzyklus, wo ja der eigene Ventrikel noch ein bisschen kontrahiert, vielleicht auch wenn es gar nicht so stark ist, aber das heißt, die Vorlast, also das Vorlast von meiner Pumpe wird erhöht eigentlich, also mein Head Pressure wird kleiner, also mein ventrikulärer Druck geht rauf, mein Aortendruck bleibt vielleicht halbwegs gleich, das heißt, die Druckdifferenz wird kurzfristig kleiner, dadurch geht der Fluss rauf, dadurch braucht er auch ein bisschen mehr Strom, eher der Pumpe. Und dadurch können wir das dann sehen, oh, jetzt ist gerade, das war gerade ein Herzzyklus und jetzt hat er gerade kontrahiert. Da können wir uns jetzt einige Sachen ableiten davon. Also natürlich, wenn wir sagen können, wie dieser Herzzyklus, also wie oft der auftritt, dann können wir Sachen wie Herzrate extrahieren. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mit einer Apple Watch die Herzrate oder sowas noch extern messen, sondern wir können jetzt rein aus dem Stromsignal sagen, das ist die Herzrate von unserem Patienten, wenn der Ventrikel natürlich noch ein bisschen was macht, in sehr kranken Patienten und besonders direkt nach Implant, kann sein, dass diese Restpulsatilität fast ganz weg ist, dann ist das natürlich auch schwer, weil dann tut sich auch in unserem Signal nichts. Aber meistens ist es so, dass wir zumindest das extrahieren können. Es gibt dann ein paar andere Parameter, die wir da noch rausholen können, und da gibt es eine ganze Sammlung an wissenschaftlichen Arbeiten aus Wien, aber auch aus anderen Labors, die sich damit befasst haben, was man eigentlich in diesem Signal alles sehen kann. Aber für unsere Regelung, die wir jetzt auch verwendet haben, klinisch reicht das.
Ja, spannend. Also tatsächlich auch unter Berücksichtigung, man kennt es ja vielleicht vom Auto oder von ähnlichen technischen Geräten mit vielen Sensoren, die ja auch nicht immer das tun, was sie tun sollen. Nur so eine Herzpumpe kann ich jetzt ja nicht jederzeit irgendwie auch warten, ne? Also es ist ja quasi ein ganz anderer Zugang. Und wenn man natürlich die Signale da hat, auf die man regelt und die auch direkt mit dem Vitalzeichen zusammenhängen, dann ist das natürlich ein unfassbar galanter Weg. Und das heißt, bevor du angefangen hast, war, ich sag mal, ungefähr klar, wie kommst du an die Signale, aber es war noch nicht klar, wie soll die Regelung erfolgen, aufbauend auf diesen Signalen. Und da bist du jetzt gerade akut dran oder wo ist so der Baustein?
Ja, also es gab sehr viel Vorarbeit. Es gab auch schon zur Regelung Vorarbeit in Wien. Also es gibt ein großes Team. Also jetzt nicht so, dass ich da als der große Messias hergekommen bin. Das ist ja oft so in der Forschung, dass man sich am Anfang denkt, boah, ich werde dieses Feld auf den Kopf stellen, und dann macht man halt ein bisschen inkrementelle Arbeit und dann ist das die Contribution und am Schluss ist man froh, dass man überhaupt was rausgeschaut hat. Denn bei mir ist es genauso. Also es haben vor mir schon, hat sehr viel Vorarbeit gegeben zu diesen Indizes, die man eben extrahieren kann, also auch zu Regelungskonzepten. Eben, das hat Professor Schiemer schon vor 15 Jahren gemacht. Und meine Aufgabe war das eben, an diese neuen Pumpensysteme anzupassen und zusammenzuführen. Also diese alten Regelungskonzepte von Professor Schiemer, die getestet wurden, haben zum Beispiel einen Flusssensor gehabt. Den haben wir jetzt nicht mehr und haben halt diese Schätzungen, die wir verwenden können. Das heißt, einmal das auszutauschen. Dann das Regelungskonzept an sich ist ein bisschen angepasst worden. Also das ist jetzt ein bisschen modularer. Da habe ich mir eben, ich sage immer ich, aber eigentlich ist das immer, wisst ihr sicher auch, ist immer eine Teamarbeit. Also es fühlt sich immer so, also so unbescheiden an, wenn man sagt, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Und am Ende hat man halt beigetragen, das zu machen. Aber ja, also wir haben das so gemacht, dass die einzelnen Regelungsmodule ein bisschen klarer getrennt sind. Die Idee war, es gibt schon sehr viele Regelungskonzepte, die sehr oft eben in vitro, in vivo, wie auch immer getestet wurden, aber wirklich in die klinische Anwendung sind noch wenige gekommen. Vielleicht nehmen wir das Beispiel vom Auto wieder her. Vom selbstgefahrenen Auto zum selbstfahrenden Auto ist jetzt auch nicht einfach ein Sprung von, ich mache alles selbst, von Schaltung bis, ja, weiß nicht, vielleicht Fred Feuerstein anlaufen, bis zu, okay, jetzt fahrt es ganz von selber. Sondern das ist eben so ein inkrementeller Prozess und es ist am Anfang vielleicht eher noch ein Monitoring. Jetzt in unserem Breiten vielleicht sagen wir einen Spurhalteassistenten, der am Anfang einfach nur, der dich einfach nur nervt, wenn du gerade ein bisschen zu nah an den Rand kommst oder sowas, aber noch gar nicht eingreift. Das wäre jetzt noch eher so ein Monitoring. Das wäre etwas, was im Kunstherzbereich eben auch, man könnte sagen, dieses Ansaugen wird jetzt gerade erkannt. Ich mache jetzt nichts, sondern ich sage einfach, es gibt eine Ansaugen, Vorsicht. Der nächste Schritt wäre dann eben schon in gewissen Situationen einzugreifen. Also jetzt, wo halt der Assistent merkt, du gehst zu nah an den Rand und lenkt vielleicht sanft dagegen, dass du nicht rausfährst. Oder ein anderes Modul ist dann dafür zuständig, dass du deinem Vordermann nicht zu dicht auffährst. Also es gibt dann Module, die klar abgegrenzte Funktionen haben. Die Idee war, das im Kunstherzbereich auch so ein bisschen modularer anzustellen, um zu sagen, das ist das Modul, das hat diese Aufgabe, einfach damit es auch transparenter wird. Weil wenn man am Schluss ein noch so tolles Regelungskonzept hat und es versteht aber keiner so genau, warum es macht, was es macht, dann wird kein Kliniker das auf seine Patienten loslassen, weil das ist, du gibst das dann quasi mit sehr viel Vertrauen dem Ingenieur in die Hand und der Ingenieur bin ich, das würde ich nicht machen.
Entschuldigung. Martin, jetzt hast du im Prinzip ja eigentlich sehr, sehr schön dargelegt, wie ihr es macht oder machen könnt und vor allem auch so aus Sicherheitsaspekten, würde ich es fast nennen, in Module hier und da aufzuteilen aus Akzeptanzgründen. Ihr habt auch eine gute Datenlage und ich frage mich gerade, ob das auch nicht ein Ansatz wäre, um künstliche Intelligenzen auf dieses Regelung oder auf diese Regelungsfragestellung loszulassen. Oder ist das dann sogar noch ein schlimmeres Akzeptanzproblem in der etwas konservativen Medizin?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Wir haben das so gelöst, dass künstliche Intelligenz oder Machine Learning oder wie auch immer man es gerade in seinen Grant schreiben will, um mehr Buzzwords reinzutun. Wir verwenden es für ein System zum Beispiel für die Ansaugerkennung. Haben wir jetzt, das war mein, letztes Paper, da ging es darum, wie man eben diverse Machine Learning Algorithmen verwenden kann, um aus diesen Daten, die wir gesammelt haben, zu lernen, dieses Ansaugen zu erkennen. Also eins der Module ist jetzt ein Machine Learning Classifier, der uns binär ausgibt, ist gerade Ansaugen da, ja oder nein. Diese Information wird jetzt einfach in unseren Regler weitergefüttert. Aber du hast da eben auch den wichtigen Aspekt angesprochen, dass die Akzeptanz da sehr wichtig ist. Es gibt in Publikationen Ansätze, wo ein neuronales Netz oder so trainiert wird, das überhaupt die Regelung übernimmt, und das wird eben auf gewisse Outcome Measures halt optimiert. Und das macht dann halt, was so neuronale Netze machen, und kriegt gute Ergebnisse in dem, was es trainiert wird. Das ist jetzt eine viel, viel größere Debatte, als ich anreißen will. Für uns war es sehr wichtig, dass es diese eben Explainability gibt, also dass man genau weiß, wenn unser Algorithmus etwas gemacht hat, dann wollen wir wissen, warum er das gemacht hat. Wir wollen irgendwie, dass der Algorithmus Schnittstellen hat, die uns Informationen kommunizieren, die uns sagen, was gerade in ihm vorgegangen ist, sagen wir so. Und das war eben, wenn man diese Module sehr klar strukturiert und die Outputs von diesen Modulen sehr klar strukturiert, dann wissen wir, in diesem Moment hat unser Algorithmus etwas gemacht, was nicht gut war. Und wir können jetzt sagen, das Modul hat das erkannt und deswegen das gemacht. Und dann können wir es eben anpassen. Das ist jetzt eben mit so einem Data-Driven Model, ja, so klassischen neuronalen Netzwerke, die man da halt verwenden wird. Das ist dann ein bisschen schwerer zu machen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist dadurch, dass wir uns entschlossen haben, diesen mehr transparenten Ansatz zu wählen, bin ich jetzt auch absolut kein Experte, was neuronale Netze angeht. Und ich tue Ihnen vielleicht absolut Unrecht, wenn ich jetzt sage, es ist schwerer zu erklären. Aber vielleicht will ich mich ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn es einfacher ist, wenn es einfach ist, dass sogar ich verstehe, dann muss es ja auch leicht erklärbar sein.
Es gibt ja zumindest gerade die Bestrebungen dahin, dass man halt Algorithmen verstehen soll und auch jeder sie verstehen soll, warum sie ihre Entscheidungen treffen. Also es ist zumindest gerade so ein Kata-Diskussion, die auch angestoben wurde, um einfach, da gibt es ja viele ethische Fragestellungen auch, und von daher geht das natürlich, glaube ich, damit einher.
Absolut, ja. Es hat auch schon große Bestrebungen von, weiß nicht, DARPA und so gegeben, also wirklich großes Funding, was da reingeflossen ist. Es ist auch so, dass man sehr viele Fragestellungen, wenn man sie ein bisschen mehr von First Principles argumentiert, einfach auch eleganter lösen kann. Und gerade wenn man eben jetzt diese Datenmenge nicht hat, was man bei Kunstherzpatienten nicht wirklich hat, es gibt nicht so viele. Also wir haben in Wien haben wir vielleicht eine Neuimplantation pro Woche, was jetzt gerade auch weniger ist. Aber das sind einfach nicht so extrem große Datenmengen. Ja, es ist einfach schwierig zu generalisieren auf neue Patienten mit zu kleinen Datenmengen und so viele Sachen, die anders sein können. Und dann ist es vielleicht auch oft so, dass dieser Algorithmus irgendwelche Inputs braucht, weil er jetzt Entscheidungen aufgrund von irgendwas machen muss, was er vielleicht gar nicht selber sieht in diesen hemodynamischen Signalen. Eben zum Beispiel Volume Status, hast du jetzt irgendwelche Diuretika oder so, die du dem Patienten gerade gegeben hast. Jetzt braucht der Algorithmus eine Schnittstelle, dass du ihm das eingeben kannst. Und also ist jetzt nur ein Beispiel, dass es einfach komplizierter macht, wenn du die Schnittstellen nicht klar definierst.
Was ich mich gerade noch gefragt habe, du hast Akzeptanzprobleme eben ja angesprochen. Es gibt das natürlich eigentlich bei drei oder für drei Interessensgruppen, den Kliniker, die Klinikerin, die Versorgung macht, dann den oder die Empfängerin des Implantates und dann das Unternehmen, das das Produkt ja auch herstellt. Also ich frage mich gerade, wie ist euer Austausch zu den Unternehmen? Ist das ein enger Austausch? Sind die offen für solche Änderungen? Weil, also klar, es erzeugt ja auf jeden Fall einen Mehrwert, aber es würde ja wahrscheinlich auch eine Rezertifizierung in irgendeiner Form bedeuten, die ja bei Herzpumpen nicht ganz unerheblich ist.
Absolut, ja. Ja, also hast du sehr gut identifiziert. Also ja, Patienten und Ärzte haben wir einen ziemlich direkten Draht. Für die Firmen, die da dabei sind, haben wir für dieses Projekt auch einen extrem guten Draht gehabt. Da bin ich extrem dankbar. Also wir haben mit einem Produkt von Medtronic gearbeitet und haben wirklich regelmäßigen Kontakt gehabt und sehr viele produktspezifische Sachen auch austauschen können mit der Firma. Natürlich die Zertifizierung, eben das zuzulassen, wenn das die Firma selber machen würde, wäre extrem aufwendig. Und wir wollten das ja auch von einer wissenschaftlichen Warte angehen. Also es ist jetzt nicht für uns so eine Entwicklung, die wir jetzt für eine Auftragsentwicklung, die wir jetzt für eine Firma machen. Natürlich, wenn das rauskommt am Schluss, ist es auch fein. Aber primär interessiert uns ja, was wir generell im Endeffekt für Patienten machen können, aber eigentlich fürs wissenschaftliche Feld direkt machen können. Und deswegen war das eine Studie, wo wir volle Kontrolle darüber gehabt haben, die wir beantragt haben, die wir designt haben. Und die Firma hat uns aber unterstützt bei Fragestellungen zum Produkt und hat uns dann auch finanziell unterstützt. Also das muss man natürlich als Disclaimer dann auch immer dazu sagen, weil es natürlich für die Firma interessant ist, so ein zusätzliches Modul zu haben. Und das ist, wenn da jetzt was rausschaut, dann ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil. In dem Fall muss man jetzt dazu sagen, dass das Pumpsystem, was wir da verwendet haben, in der Zwischenzeit vom Markt genommen wurde. Das heißt, in dem Fall wird es jetzt nicht zu einem wirklichen Produkt aus meiner Forschung kommen. Aber eben dadurch, dass die Konzepte ja universal sind, ist es jetzt so, dass trotzdem die wissenschaftliche Community davon profitieren kann. Wobei ich sagen muss, ich war trotzdem ein bisschen traurig, wie ich das gehört habe, aber das ist eine andere Story. Aber ja, zusammenfassend, das Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in dem Fall war extrem wertvoll.
Ich glaube auch, dass man ja die Hersteller so gefühlt an 1 bis 2 Händen abzählen kann.
2 Fingern.
Ja, oder 2 Finger. Wenn sich dann da jemand zurückzieht entsprechend, das ist schon auf jeden Fall auch ein Schock einfach. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ja.
Absolut, absolut.
Jetzt würde ich noch so ganz gerne mit dir beleuchten, wo geht jetzt die Reise hin? Also einerseits in dem Projekt, was steht da als nächstes an? Und dann vielleicht abschließend noch für den Doktoranden Martin, was sind die nächsten Schritte? Also projektspezifisch jetzt gerade, wenn du sagst, die Pumpe gibt es nicht mehr auf dem Markt, wie macht ihr da weiter?
Also zur ersten Frage, was passiert jetzt als nächstes mit dem Projekt? Die Reise meines PhDs war, diese Regelungskonzepte aus diesen Monitoring-Konzepten zu erstellen. Wir haben das präklinisch sehr viel getestet. Wir haben das in vitro, in silico, wir haben das in ex vivo, also in isolierten Herzen getestet, haben dann eine Einreichung für eine klinische Studie gemacht. Das alleine hat ein Jahr gedauert. Das war sehr viel bürokratischer Aufwand. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres haben wir dann mit der klinischen Studie begonnen. Bis in den Sommer haben wir Patienten vermessen. Und dann haben wir die Studie beendet, eben weil der Hersteller die Pumpe vom Markt genommen hat und wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir jetzt das, was wir gesammelt haben und werten das mal aus. Und das ist auch der Status, wo wir gerade sind. Also ich bin gerade dabei, diese Resultate zusammenzuschreiben, die Studie auch formal zu beenden. Und ja, was jetzt noch da rauskommen wird, wird eine Publikation sein, die jetzt, ich sage immer, sie ist bald fertig und ich weiß echt nicht, warum ich so lange dafür brauche, aber ich finde immer wieder neue Sachen zu analysieren, aber das kennt wahrscheinlich auch jeder. Also sie wird bald fertig sein. Und ja, das ist dann eben diese Publikation zu dem, was wir gefunden haben in unserer klinischen Studie, wo wir eben anschauen, was waren zum einen Regler, was hat unser Regler gemacht, was haben die einzelnen Module in welcher Situation gemacht, also auch wie hat sich das dann geäußert auf die Patientenperformance. Also das ist auch jetzt noch ein bisschen zu früh, um das jetzt zusammenfassend hier zu sagen, aber ja, also die Hauptaussage ist, dass wir es mit unserem System sicher machen konnten. Also wir haben keinen Safety-Switchover gebraucht. Also wir haben wirklich mit unserer Regelung Patienten Untersuchungen machen können. Also ich meine, wir haben das vorher schon so designt, dass absolut kein Risiko für den Patienten ist, aber das ist auch nochmal in der Studie bestätigt worden, dass das Setup auf jeden Fall sicher ist. Das kann ich mal mit Sicherheit sagen. Und dann wirklich von den Outcomes zur Regelung. Ja, dass es heterogen ist, also dass es bei verschiedenen Patienten verschiedene Responses gibt, dass unterschiedliche Module bei unterschiedlichen Patienten unterschiedlich viel bringen, das ist jetzt alles wahrscheinlich, wenn man es so hört, also ja, was ist da überhaupt rausgekommen? Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt so lange brauche. Also tendenziell ist es etwas, wo ich sagen würde, die Regelung mit ohne Sensoren ist möglich. Patienten können während Exercise mit einem höheren Speed meistens gefahren werden. Und sie können, wenn sie einen niedrigeren Speed haben, dann haben sie weniger Ansaugereignisse. Also ich meine, das ist eher so ein bisschen die Hypothese, die recht aufgelegt war vom Anfang, die man halt bestätigen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht zu bahnbrechend. Wie gesagt, man erwartet immer mehr, als dann rauskommt. Aber zumindest das kann man mal damit sagen. Und eben für Näheres verweise ich dann auf die Publikation, die sehr bald kommen wird. Zur Karrierelaufbahn, ja, das ist dann also ich mache noch immer meinen PhD, Jahr Nummer 6. Und jetzt ist dann langsam Zeit, glaube ich, dass ich da fertig mache. Also das ist dann meine letzte Publikation. Dann schreibe ich meine Dissertation. Also ist eigentlich schon größtenteils geschrieben. Ich muss dann nach dieser Publikation diese Dissertation beifügen. das passiert sehr bald. Und danach habe ich eigentlich eine Fixanstellung auf der medizinischen Universität. Das heißt, ich bin jetzt nicht gezwungen, da jetzt sofort weiterzuziehen. Werde da jetzt noch die Projekte auf jeden Fall abschließen, die ich da habe. Und bin aber dann, muss ich sagen, das ist eben mein Problem als Biene, wenn ich da jetzt schon anfange nachzuschauen, was ich danach machen will. Ich meine, ich habe auch schon gehört von vielen, die sagen, du musst wissen, was du danach machst, sonst machst du nicht fertig, weil dann hast du was, um dorthin zu arbeiten. Aber vielleicht ist auch nicht jeder Advice für jede Person gut. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ziemlich mit Tunnel Vision. Ich verwende sehr viel englisches Vokabular, aber ich glaube, ich rede einfach sehr selten auf Deutsch über die Arbeit. Aber mit Tunnelvision bin ich hier, gehe ich hier auf meine, Forschung da jetzt los. Und was danach kommt, da gibt es in Wien den Ausdruck, schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Und ja, das wird es dann wohl. Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach eine sehr sympathische und sehr nachvollziehbare Einstellung, wenn man dich jetzt hier eine gute Stunde hat reden hören, dass das ausgezeichnet zu dir passt. Also wahrscheinlich wirst du auch gar keine Richtung festlegen, ne? Ob es jetzt Forschung, universitäre Forschung, industrielle Forschung. Also das heißt, du machst jetzt erstmal zu Ende und dann schauen wir weiter. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, du strebst dann noch so einen kleinen Aufenthalt, irgendeinem schönen Castello irgendwo in Italien an oder sowas zwischendurch. Dann schauen wir mal weiter, ja.
Ich weiß nicht, wie wählerisch man da sein kann. Und ich muss sagen, in dem Feld ist es einfach so, jede Challenge, die es auf dem Feld gibt, ist eine spannende. Und das war bis jetzt bei den anderen Feldern auch so. Man kommt irgendwo rein und man hat einfach so viele spannende Komponenten, die man sich da anschauen kann. Und man stürzt sich da rein und man lernt viel Neues. Und hoffentlich bin ich mittlerweile auch schon effizienter geworden, dieses Learning umzusetzen, dann in wirklich Aktion und irgendetwas, was man dann auch brauchen kann. Also wenn jetzt meine Reise Richtung industrielle Forschung gehen wird, bin ich absolut offen, wenn es in universitärer Forschung ist. Wie gesagt, dadurch, dass ich diese Biene bin mit Blumen, würde ich wahrscheinlich schauen, dass es nicht so ähnlich ist jetzt mit meiner PhD-Forschung, weil das ist, glaube ich, für jeden PhD-Student mal direkt danach. Oder vielleicht ist nicht für jeden, vielleicht tue ich da Unrecht. Aber dass man sich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und dann besonders gegen Ende vom PhD sich einfach denkt, okay, ich bin dann schon froh, es ist spannend und alles und ich habe es sehr gern, aber wenn ich dann einmal ein paar Monate Ruhe davon habe, dann bin ich auch sehr happy.
Aber das war doch jetzt auch einfach ein sehr schöner Schlusspunkt über die Reise, auch einfach durch Wien, aber auch durch deine Forschung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch sehr, sehr viel gelernt von dem, was ihr macht, was du machst. Martin, ich bin super dankbar, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich jetzt für den Endspurt auf jeden Fall auch ganz viel, viel Kraft und Energie. Und wenn ich das zumindest noch sagen darf, ich freue mich total, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich dann endlich mal wiedersehen. Also in Face-to-Face dann hoffentlich.
Boah, da freue ich mich auch schon drauf, ja.
Wünsche dir natürlich jetzt für den Endspurt auf jeden Fall auch ganz viel, viel Kraft und Energie. Und wenn ich das zumindest noch sagen darf, ich freue mich total, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich dann endlich mal wiedersehen. Also in Face-to-Face dann hoffentlich.
Boah, da freue ich mich auch schon drauf, ja.